Oh, Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntag. Danke, dass deine Gegenwart so stark ist. Danke, dass du dich hier wohlfühlst. Vater, wir sagen dir heute Morgen von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit aller Kraft, mit allem, was in uns ist, dass wir dich lieben von ganzem Herzen. Vater, wir lieben dich. Wir haben uns entschieden, dich zu lieben, weil du dich zuerst entschieden hast, uns zu lieben. Vater, und danke, dass die Liebe, die du in unser Herz investiert hast, in unser Leben, in unser Sein, nicht umsonst war, sondern dass es zurückfließt zu dir, dass wir Dankbarkeit zurückgeben, dass wir Liebe zurückgeben, dass wir die Annahme, die du uns geschenkt hast, dass wir die zurückfließen lassen. Danke, dass es uns so gut geht, dass es uns wohl ergeht an Geist, Seele und Leib und dass es uns immer besser ergeht. Vater, du bist Heilung durch und durch. Du heilst alles in uns. Du bringst alles zur Wiederherstellung, was der Teufel geraubt oder zerstört hat, was er getötet hat. Du machst es wieder lebendig. Herr, du sprichst nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Danke, dass es mir wohl ergeht. Danke, dass du mich liebst durch und durch. Danke, dass deine Liebe die beste Medizin ist, die diese Welt hat. Nicht die Pharmaindustrie hat was Gutes. Du hast was Gutes. Halleluja. Ohne Nebenwirkungen, ohne Kosten, ohne irgendwas, was schlecht ist dabei. Deine Liebe ist heilsam. Und danke, dass deine Liebe fließt, auch heute Morgen wieder durch dein Wort, durch den Lobpreis, durch deine Gegenwart, auch durch unsere Geschwister, die wir hier erleben, fließt deine Liebe zu uns. Danke, dass du jeden gebrauchst, den du gebrauchen möchtest. Danke, Herr, für deine Gnade, für deine Güte und für alles, was du für uns tust. Danke, Jesus, dass kein Tag umsonst ist, sondern jeder Tag beinhaltet deine Gegenwart, deine Liebe, deine Freude, deine Gnade ist jeden Morgen neu. Heute ist der Tag des Heils. Auch heute entscheiden wir uns, dass gute Dinge passieren in unserem Leben, dass Heilung passiert, Wiederherstellung. Papa, danke, dass wir Licht und Salz in dieser Welt sind. Danke, dass Ströme lebendigen Wassers fließen, auch nach Deutschland oder gerade nach Deutschland. Danke, Herr, dass wir Church of the River heißen, die Gemeinde im Fluss. Halleluja, danke, dass der Heilige Geist fließt hier, dass es sich wohlfühlt, dass er fließt. Danke, dass Heilung fließt. Oh, Vater, du bist so gut. Halleluja. Preis sei dir, Preis sei dir. Halleluja. Danke, Herr. Oh, Halleluja. Manchmal hätte ich Lust, hier 2 Stunden durchzubeten. Du auch? Einfach nur beten, das Wort bekennen, Christus bekennen. Wow, merkt ihr, wie gut Gott zu uns ist? Jede Predigt verändert uns, jede Predigt stärkt uns. Jede Predigt führt uns näher zu ihm, wenn wir es zulassen. Wenn wir dieses Wort in unser Herz lassen, wenn wir sagen, Herr, rede zu mir. Und die Predigt fängt ja nicht sonntags um 11 an und ist dann um 1 aus oder um 12 oder wann auch immer, sondern die geht ja die ganze Woche weiter. Wenn du es zulässt, wenn du den Heiligen Geist eingeladen hast, an dir zu arbeiten, geht die Predigt die ganze Woche weiter. Und jede Predigt ist, wie wenn Gott vom Himmel seine Hand runterstreckt und sagt, Thomas, ich möchte dir so gerne helfen. Ich möchte dich rausholen aus deinem Zustand. Ich möchte dich rausholen aus deinen Umständen. Ich möchte, dass du im Glauben durchbrichst. Amen. Cooles Wort von dir, Lydia. Was du nicht weißt, ist, dass ich mich entschieden habe, rauszugehen, wo Gott mir Türen öffnet. Ich freue mich, dass Gott Türen öffnet. Amen. Und ich will nicht 1000 Türen offen haben. Ich möchte eine Türe pro Situation offen haben, wo ich spüre und weiß, da schickt Gott mich hin. Du kannst für ganz Deutschland beten und das ist gut, aber ob sich ganz Deutschland bekehrt, weiß ich nicht. Aber vielleicht kannst du auch mal drüber nachdenken, sagen, Herr, zeig mir eine Person. Vielleicht dein Arbeitskollege, vielleicht dein Nachbar, vielleicht ein Freund, vielleicht ein Familienmitglied. Und da sagst du, Herr, zeig mir, für wen soll ich beten? Vielleicht entscheidest du dich und sagst, Herr, ich möchte mal eine Woche lang für dieselbe Person beten, die du mir aufs Herz legst. Dass sie sich bekehrt, dass sie durchbricht, dass sie heil wird. Glaubst du dann, dass was passiert? Ich glaube, dass wenn du ständig Öl ins Feuer gießt, dass dieses Feuer nicht kleiner wird, sondern größer. Und ihr wisst, kein Mensch kann sich bekehren von sich aus oder von Menschen aus. Die Bibel sagt ganz klar, wenn der Geist Gottes nicht zieht, kann niemand zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also kein Mensch hat jemals einen Mensch bekehrt. Ich liebe immer, wenn Evangelisten erzählen, wie viel sie schon bekehrt haben, denke ich immer, Junge, du hast es nicht verstanden. Ja? Du bist nur der Lautsprecher. Die Musik ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der in das Herz der Menschen fährt und sie spüren, sie sind ohne Christus verloren. Sie auf die Knie gehen, sagen, Herr, komm in mein Leben, ich lade dich ein, sei der Herr in meinem Leben, vergib mir all meine Schuld und meine Sünden. Das kann Religion nicht geben, das kann keine Kirche geben, das kann keine Institution geben. Ich treffe immer wieder auf Christen, sie meinen, sie wären Christen, sie sind aber keine. Christlich sein ist möglich, aber Christus haben ist nicht möglich, ohne den Heiligen Geist. Christus heißt der Gesalbte. Du brauchst die Salbung auf dir, die Kraft Gottes auf dir, in dir, durch dich. Ich kann nicht predigen ohne die Salbung. Ich kann niemand heilen ohne die Salbung. Ich kann niemand zu Christus führen ohne die Salbung. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wir sehen, als Jesus getauft wurde und aus dem Wasser kam, als er diesen gehorsamen Schritt ging, kam der Heilige Geist sofort auf ihn in Form einer Taube. Stimmt das? Steht es so im Wort? Und da zeigt uns Jesus, ohne den Heiligen Geist konnte auch er auf Erden nichts tun. Und wir können uns nicht unabhängig machen vom Heiligen Geist. Viele Christen leben ein frommes Leben und sie meinen, das gefällt dem Herrn. Das Einzige, was dem Herrn gefällt, hör mir gut zu, ist, wenn er seinen Geist in dir sieht. Das ist, was Gott sehen will. Und das ist die Errettung und das ist dein Freifahrtschein, dein Visa in den Himmel. Keine Kirchenzugehörigkeit, keine Kindertaufe oder Babytaufe, das bringt nichts. Keine Denomination, kein Pfarrer, kein Pastor, kein Prediger kann dich erretten, nur der Heilige Geist. Und kommt mit seinem Feuer in dein Herzen und überführt dich und zeigt dir, du brauchst Jesus. Und uns läuft die Zeit aus. Diese Welt ist wie eine Pyramide, aber nicht nach oben, sondern nach unten. Oben, am Anfang der Menschheit, war ganz viel Zeit. 6000 Jahre hat Gott dem Menschen gegeben. Das läuft aus. 120 Jubeljahre gibt genau 6000 Jahre. Könnt ihr rechnen? Seid ihr gut? Was hat Gott zu Mose gesagt? Ich gebe dir 120 Jahre. Gott sprach nicht nur von menschlichem Lebensalter, sondern von der Zeit, die Gott den Menschen gegeben hat. Wir sind am Ende des sechsten Tages. 4000 Jahre vorm Kreuz, 2000 Jahre danach, gibt zusammen 6. Wer gut ist in Mathe. Was uns ausgeht, sind nicht die Menschen, sind nicht die Finanzen, sind nicht die Möglichkeiten. Es ist die Zeit, die uns davonläuft. Wir haben nicht mehr viel Zeit zum Spielen. Merkt ihr das? Wie dringlich der Heilige Geist uns erzieht, uns im Wort schult. Ich glaube, dass eine Endzeitbraut noch auf der Erde sein wird. Und das bist du und ich, die stehen im Glauben. Die nicht Ayabobaya sind. Gestern habe ich ein schönes Bild gesehen, wie ein Löwe früher aussah, vor 100 Jahren, und wie ein Löwe heute aussieht. Gestylt mit Haarspringerchen und ein paar Tattoos und Brandings. Früher war ein Löwe noch ein Löwe, gell? Heute ist es so eine Tunde. So ein komisches Teil, keine Ahnung, was das ist. Und das bezieht sich vor allem auf die Männerwelt. Der Teufel hat ganz gezielt die Männerwelt in Deutschland angegriffen. Wir sollen keine Männer mehr hier haben. Versteht ihr, was ich meine? Männer, ein Mann, was ein Mann ist und nicht irgendwas. Wisst ihr, das brauchen wir auch in der Gemeinde. Wir brauchen Männer in der Gemeinde, die aufstehen, die wissen, wer sie sind in Christus Jesus. Amen. Die Träger sind des Ganzen. Die mittragen und nicht rumheulen und rumeiern und mir geht's nicht gut und Leute, diese Zeit ist vorbei. Mit solchen Leuten kann man keinen Krieg gewinnen, mit solchen Leuten kann man nicht in eine Schlacht ziehen, mit solchen Leuten kann man nichts erreichen. Und Jesus braucht eine Endzeitgemeinde, die steht. Wird der Mensch so einen Glauben finden, wenn er wiederkommt? Kennt ihr die Bibelstelle? Warum steht da nicht, wird er Finanzen finden, wird er gut gekleidete Christen finden, wird er toll erzogene Christen finden, wird er religiöse, fromme Christen finden? Das sucht Jesus nicht. Er sucht Glauben in jedem Einzelnen. Und jeder kleine Akku, der zusammenkommt, gibt eine mächtige Energie. Wenn aber die Akkus alle leer sind und nur gucken, wo sie sich auftanken können, funktioniert's nicht. Wir brauchen Glauben in unserem Leben. Und alles, was der Heilige Geist hier tut seit 12 Jahren, sind wir im 13. Jahr hier, alles dreht sich um Glauben. Dass du glaubst, dass du stehst, dass du aufstehst, und der Teufel wird alles benutzen, dass du nicht mehr herkommst. Er wird dir Müdigkeit geben, er wird dir Verletzung geben, er wird dir Enttäuschung geben, er wird dir Gedanken geben, sagen, ja, die lieben ja auch nicht, die reden von der Liebe, aber mich nimmt keinen Arm. Oh ja, er wird dir alles zeigen, damit du nicht mehr kommst. Ich weiß das. Ich kann es nicht verhindern. Ich kann es nicht verhindern, aber du. Du kannst es verhindern, indem du sagst, Teufel, halt die Schnauze, raus aus meinem Leben, verpiss dich. Mach ein Schild an dein Herz mit dem Bild vom Teufel, wo drauf steht, ich muss leider draußen bleiben. Und da musst du aufpassen. Sein Lieblingsspiel mit Christen ist Verdammnis. Verdammnis ist sein Lieblingsding. Du sündigst und dann kommt er sofort mit Verdammnis, stimmt's? Und dann kommt er mit so Geschichten, ja, der Herr hat dich nimmer lieb, er will dich im Sonntag gar nicht in der Gemeinde sehen, du stinkst nach Sünde, oh, geh lieber nicht hin, deine Geschwister merken das vielleicht, vielleicht kriegt der Thomas ein prophetisches Wort und sieht, was du die Woche gemacht hast. Ich bin Gott so dankbar, dass er es nicht tut, weil dann bleibt meine Zeit schön und meine Nerven auch und mein Gemüt bleibt frei. Oh, Halleluja. Und all diese Lügen sollen dich an einen Punkt führen, wo du rausgerissen wirst aus der Gemeinde. Der Teufel hat mittlerweile Angebote in der christlichen Welt, wo er alle möglichen Sachen gründet, Gemeinde ohne Heiligen Geist, Heilung ohne Kraft Gottes, Wort Gottes ohne Ermahnung. Mittlerweile gibt es alles, gibt für alle Leute gibt es ein Programm. Und wenn wir nicht das Wort Gottes lieben, und nicht verstanden haben, wie wichtig das Wort Gottes ist. Es ist ein Schwert. Es ist nicht ein Staubwedel, der deinen Rücken streichelt. Das ist das Wort Gottes nicht. Es ist auch keine Kuscheldecke. Das ist das Wort Gottes auch nicht. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Punkt. Dazwischen gibt es nichts. Und wenn eine Predigt sonntags dich nicht schneidet, wo es weh tut und wo du rausgehst und sagst, der Thomas ist aber ein Arschloch. Der ist immer so knallhart. Wenn du mich als Arschloch empfindest, darfst du Heilung empfangen? Und ich weiß, dann bist du genau richtig da gewesen und der Heilige Geist schneidet an dir rum. Das ist genau richtig. Die besten Gottesdienste meines Lebens, die mich am meisten nach vorne katapultiert haben, mir am meisten was gebracht haben, war die, wo ich mich am meisten aufgeregt habe. Wo ich gebockt habe und die Arme verschränkt und gehe ich nimmer hin und nächste Woche war ich wieder da, habe nicht verstanden warum, und die Woche drauf war ich wieder da, habe wieder nicht verstanden warum, aber irgendwann habe ich verstanden, irgendwas passiert in mir, nicht in den anderen. Gott liebt jeden Menschen, das haben wir gesungen, das wissen wir, aber Gott kann nicht zu jedem Menschen Zugang finden. Ist das wahr? Gott kann nicht zu jedem Menschen Zugang finden. Er kann sie nicht zwingen zu ihrem Glück. Er kann nur immer wieder anbieten. Das ist wie im Straßenverkehr. Gestern wieder ein paar Videos angeschaut. Ich bin in so einer Motorradgruppe drin von Motorradunfällen. Wenn ich schon den Typ sehe ums Motorrad, weiß ich gleich, was passiert. Ja, mit 200 durch die Stadt. Kurz drauf fliegen immer die Brocken. Mal metallische, mal Plastik, mal menschliche. Du weißt schon vorher, wie kann man so bekloppt sein? Du weißt schon, was da kommt. Da steht ein Schild, da steht 70. Und manche denken, das ist eine Empfehlung. Die Kurve, da kann man auch mit 200. Kann man. Gott steht da nicht und sagt, stopp, fahr nicht mit 200 in die Kurve, wo 70 steht. Korrekt? Kannst auch in der Stadt 200 fahren, obwohl nur 50 erlaubt ist. Das geht. Aber das Resultat, wir zeigen, dass es keine gute Idee war. Und es geht vielleicht 9-mal gut, vielleicht geht es 99-mal gut, vielleicht 9.999-mal. Aber irgendwann ist vorbei. Gott liebt dich. Das ist das größte Geschenk, das größte Wunder überhaupt, dass Gott dich liebt, dass Gott mich liebt. Wisst ihr, und diese Liebe ist gut. Glaubt ihr das, dass Gott gut ist? Ich habe noch nie erlebt, dass Gott mich verdammt hat, wenn ich gesündigt habe. Ich habe geglaubt, jahrelang, fast 10 Jahre habe ich geglaubt, dass Gott mich verdammt. Und bin wochenlang, manchmal monatelang in der Verdammnis gewesen, weil ich gedacht habe, Gott ist so sauer auf mich, der will mit mir nichts mehr zu tun haben. Aber steht es im Wort? Nein, ich kannte das Wort nicht. Ich war in einer wunderschönen Gemeinde mit einem wunderschönen Gebäude. Neu gebaut, wunderschöne Fenster, eine wunderschöne Heizung, wunderschöne Holzstühle mit wunderschönem Polster für den Winter. Es war wunderschön warm, wunderschöne Leute da. Aber leider wenig Wort Gottes. Und dann sitzt du da 10 Jahre und es ist keine Veränderung in dir, weil niemand schneidet. Ein Krankenhaus ohne eine Chirurgie ist ein schlechtes Krankenhaus. Du startest nicht in der Chirurgie, korrekt? Du bist erstmal in der Aufnahme und dann in der Untersuchung. Und dann kriegst du ein paar Sachen gemacht, Ultraschall, vielleicht die Röhre und was es alles so gibt. Und dann wird eine Diagnose gestellt. Und der Heilige Geist kennt deine Diagnose. Er weiß genau, wo bei dir das Problem ist. Und das Schöne ist, dass er nie sagt, Thomas, dein Problem ist Barbara. Das sagen vielleicht meine Emotionen. Vielleicht sagt es mein Wille. Vor allem mein Stolz redet so. Sind immer die anderen schuld. Nie du selber. Er sagt, du bist schuld. Und die Bibel sagt, wir schauen, wenn wir wiedergeboren sind, wie in einen aufgedeckten Spiegel. Wir sehen uns selber. Und jeder von uns, heute Morgen jeder, weiß genau, was er falsch macht. Jeder von euch. Jeder weiß es. Jeder weiß es. Genauso wie ich weiß, wo meine Baustelle ist. Ich brauche keinen Propheten, der kommt und sagt, Thomas, so spricht der Herr. Du sündigst noch hier, du machst noch das. Dann sage ich, Amen, danke Herr, das wusste ich bisher gar nicht. Ich war zwar dabei, aber ich dachte, ich bin es nicht. Also ganz so schlimm ist es nicht bei mir. Ich weiß genau, was ich tue, oder? Leute wollen immer ein prophetisches Wort. Für was? Du weißt doch genau für den Mist, was du machst oder was du noch anschaust, was du dir noch reinziehst oder wo du rumhängst. Du weißt es doch, oder? Du weißt doch, wenn du mit dem Feuer spielst. Thomas, stink ich nach Rauch? Jo, aber ein ordentliches Lagerfeuer war das, ne? Was machst du da wieder? Buckidibu, drüber springen, außen rumhüpfen. Wo das Feuer ist, da raucht's. Und wo es raucht, da stinkt's. Da brauchst du keinen Prophet, der sagt, so spricht der Herr, du stinkst nach Rauch. Ja, wunderbar, wusste ich bisher nicht. Nee, das können alle riechen. Römer 8, ab Vers 1. Römer 8, komplett Römer 8, ist meine Lieblingspassage in der Bibel. Und Römer 8, 1 gehört zu den 10 wichtigsten Bibelstellen. Ist die zweite, die ich euch lehre, die anderen kommen vielleicht noch. Was die neue Schöpfung wissen muss. Wer weiß noch, was die erste war? Zweiter, 5, Vers 17, super. Du bist eine neue Schöpfung. So, das musst du verstanden haben. Hier. Und hier, ich lese mal kurz in Luther, weil in Luther ist es besser. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Sagt Luther. Hier heißt es, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Müssen wir noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Gibt es noch Verdammnis für uns? Nein. Was habe ich euch gerade gesagt? Mit was arbeitet der Teufel am liebsten bei Christen? Mit Verdammnis. Und du willst Christ sein. Ha, ha, ha. Und du willst Pastor sein. Und du willst. Ich sag zum Teufel immer, nee, ich will nicht, ich bin's. Ich bin Christ. Ich bin Kind Gottes. Ich bin Pastor. Und das hast nicht du entschieden. Du hast mich nicht gewählt. Du wählst mich auch nicht ab. Christus hat mich erwählt. Amen. Und er wählt mich nicht ab. Weil er ist für mich, nicht gegen mich. Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Ist das der Freibrief zum Sündigen? Nein. Großbuchstaben, nein. Was passiert, wenn wir wieder sündigen? Wir spüren sofort die Trennung von Gott, obwohl wir nicht getrennt sind. Er wird uns nie verlassen noch versäumen. Aber wir spüren, dass der Heilige Geist sich zurückzieht, wenn wir sündigen. Wir spüren seine Salbung nicht mehr, wir spüren seine Kraft nicht mehr. Und du entscheidest, wie lange das dauert. Das entscheidest du. Es können 3 Minuten sein, 3 Sekunden oder 3 Jahre oder 30 Jahre, wie bei manchen. Du entscheidest, wie lange die Verdammnis bei dir andockt. Das ist eine Entscheidung. Ja oder nein? Aber Gott schickt dir keine Verdammnis. Haben wir gerade geklärt. Abgehakt, Check erledigt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir müssen nicht mit Verurteilung rechnen. Es gibt für uns keine Verurteilung. Neues Leben sagt, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Es gibt kein Urteil mehr. Ein Urteil kommt vom Gericht. Was war zuvor im Gericht? Die Anklage und die Verhandlung. Und da gibt es Freispruch oder Urteil, korrekt? Wir kommen nicht mehr ins Gericht. Weil wir schon freigesprochen sind. Leute, das ist eine Freiheit, die ist gigantisch. Die gibt es nur in Christus Jesus. Die Leute da draußen haben das nicht. Sie wollen mit allem möglichen Gott gefallen. Sie wollen Opfer bringen. Sie wollen immer was tun, auch in der christlichen Welt. Da triffst du immer wieder Christen, sie wollen was tun. Und wenn sie keine Herzensbeziehung zu Gott haben, was ja auch ohne den Heiligen Geist unmöglich ist, dann tun sie was. Dann entweder spenden sie viel oder sie engagieren sich in der Kirche oder sie rennen von einem Veranstaltung zur nächsten. Sie machen immer irgendwas. Meine Mutter hat mir mal gesagt, bevor sie gestorben ist, ja, ich habe ja so viel Gutes gemacht. Dann habe ich gedacht, Frau, ist das dein Ernst? Ich darf das sagen, weil ich das Kind bin. Sie hat mir eiskalt erklärt, Gott wird es aufrechnen und in ihrer Waage wird das, was sie Gutes getan hat, mehr sein wie das Schlechte. Habe ich gedacht, wenn das so wäre, dann wäre das Schlechte, das würde runterfallen, eine Tonne schwer und da wären vielleicht 10 Gramm drin in deinem Guten, wenn überhaupt. Aber seht ihr, was Religion macht? Sie sagt den Leuten, ja, du kommst trotzdem in den Himmel. Wenn ich mit Leuten rede aus der Welt, sage ich, weißt du, jeder Mensch ist automatisch auf dem Weg in die Hölle. Jeder Mensch, der geboren wird, wird geboren, um zu sterben. Ja oder nein? Ja. Jeder Mensch ist automatisch auf dem Weg in die Hölle. Überall siehst du, oh, jetzt schaut er von oben zu. Ich fasse es als nicht. Ob das Mafiosis waren, Gangster, Mörder, Hells Angels, keine Ahnung, die größten Steuerbescheißer, die größten Firmenbescheißer, die größten Drecksäcke dieser Erde. Nirgends wird mehr gelogen wie auf Beerdigungen und vor Gericht. Jetzt schaut er von oben runter. Oh, Papa ist jetzt oben, jetzt guckt er von oben runter. Der guckt nichts von oben runter, der guckt Gemüse von unten an. Das ist die Wahrheit. Wenn das nicht die Wahrheit wäre, Leute, warum hätte dann Christus am Kreuz sterben sollen? Vorletzte Woche haben wir geklärt, dass es im Himmel keinen Hintereingang gibt. Könnt ihr euch erinnern? Es gibt nur ein großes Tor und da kommst du rein oder eben nicht. Und dann kommst du nur rein, wenn dein Name im Buch des Lebens steht. Einen anderen Weg in den Himmel gibt es nicht. Es gibt keine Hintertüre. Leute diskutieren immer mit mir und sagen, ja, aber so kann doch Gott nicht sein. Doch Gott ist so. Er ist ein absolut gerechter Gott. Deswegen bin ich im Himmel. Amen. Ich bin ein Himmelsbürger. Das ist gut. Und genauso krass, wie ich errettet bin, genauso krass gehen Leute verloren. Es ist ihre Entscheidung gewesen, nicht Gottes Entscheidung. Gott hat das Angebot gemacht. Er hat gesagt, ich habe Jesus sterben lassen für jeden von euch. Wer es annimmt, wird errettet. Wer es nicht annimmt, ist verloren. Jeden Tag, jede Sekunde gehen Tausende von Menschen in die Hölle. Wenn du sehen könntest und hören, wie es da runterknallt. Und sie werden unten empfangen von den Mächten der Finsternis, werden in Zellen verteilt, in Ketten gelegt, in Feuerpfuhle geworfen und gequält von Ewigkeit zu Ewigkeit. Leute, wenn du dir das bewusst machst, wie gut es uns geht, verteilt Gott Krankheiten. Keine einzige. Der Teufel macht Menschen krank und gibt Krankheiten, ob körperlich oder seelisch. Es ist der Teufel, der das tut. Er ist ein Mörder und ein Zerstörer von Anfang an. Und er gibt keine Krankheiten den Bösen. Er gibt Krankheiten den Guten in dieser Welt. Und da sagen die Leute immer, wenn jemand Krebs hat oder jemand im Sterben liegt, und ich kriege auch vieles mit, sagen sie mir, ja, warum lässt Gott das zu? Gott lässt gar nichts zu. Die Leute lassen das zu. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor deiner Herzenstüre, ich klopfe an, aufmachen musst du. Aber die Leute sind zu stolz dafür, sie wissen alles besser. Und wenn die Guten sterben, dann ist immer Gott schuld, schon mal erlebt. In der Gemeinde ist immer der Pastor der Arsch. Sorry, es ist so, wenn irgendwas nicht läuft, bei uns Gott sei Dank nicht mehr so sehr, aber anfangs auch, immer wenn irgendwas nicht läuft, ist der Pastor schuld. Und stellvertretend bin ich dann Gott. Gott ist schuld. Wenn mein Leben nicht funktioniert, ist Gott schuld. Dass Leute sich fürs Falsche entscheiden, falsche Leute heiraten, falsche Arbeitsplätze annehmen, in die falsche Stadt ziehen, alle Entscheidungen, die lebenswichtig und lebensverändernd sind, entscheiden sie selber. Und dann sagen sie, Gott segne meine Bescherung. Gott kann immer noch viel Gnade geben, das stimmt und das ist gut so. Gott sei Dank hat Gott Gnade. Gott kann selbst aus dem größten Misthaufen den besten Dünger machen. Aber viel besser ist es, Gott am Anfang zu fragen, sagen, Herr, was ist der Plan meines Lebens? Wo soll ich hin? Wo soll ich vor allem nicht hin? Ich wollte in viele Orte dieser Welt. Gott immer, nein, 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 nein. Nein heißt? Nein. Im Englischen ist es toll, da sagen die Amis immer, what don't you understand? The N or the O? Was verstehst du nicht, das N oder das O? Was verstehst du im Deutschen nicht? Das N, das E, das I oder das N? Ich erkläre es dir dann. Was bei Nein verstehst du nicht? Die Eltern wissen es, wenn sie zu ihren Kindern Nein sagen. Und dann kommt der Aber, Papa, Aber, Mama. Das wäre so schön für mich, wenn ich das jetzt kriege. Aber. Und dann geht's morgens wieder los, abends wieder. Dann wird ein beleidigtes Gesicht gemacht, dann wird geschmollt. Dann irgendwann sagen die Kleinen, ich hab dich gar nicht mehr lieb. Dann kommt die Liebesschiene. Dann wird wieder manipuliert. Und wenn die Eltern nachgeben, haben sie verloren. Weil dann haben sie einen kleinen Rebell erzogen und nicht jemand, der gehorsam ist. Erziehung ist ein Schwert und kein Wattebauschel. Butschi, butschi, butschi. Stimmt's? Vanessa habe ich mal, wo sie, weiß nicht wie alt sie da war, 8 oder 9, habe ich gesagt, 1 Monat lang, Vanessa, räum dein Zimmer auf. Hat sie nicht gemacht. Habe ich gesagt, der Papa packt alles in Müllsäck und dann ist es weg. Ja, ja, hat sie gedacht, der Papa, der macht es nicht. Aber die kennen den Papa schlecht. Ich habe 5 Müllsäcke voll gemacht. Mir war wurscht egal, was da drin ist. Alles in 5 Müllsäcke rein, zugeklebt, vors Haus gestellt. Kam sie heim, ist in der Zimmer, habe ich sie schreien gehört. Kam sie runter, wo ist mein Zeug? Sag ich, auf der Mülldeponie. Sei, verstehst du Deutsch? Was verstehst du an No Net? Das N oder das O? Ich hab dir gesagt, das fliegt alles weg. Und dann hat sie geweint, hat sie einen Weinanfall gekriegt, auf den Boden und rumkaut und, ja, das tut gut. Ich habe das durchgezogen. Dann nächsten Tag habe ich so gemacht, dass sie sieht, habe ich das Zeug eingeladen ins Auto, sage ich, fahre jetzt auf die Deponie. Nein, Papa, nicht, sage ich. Okay, du hast eine Chance, mich zu überzeugen, nicht zur Deponie zu fahren. Eine, jetzt, eine Minute, jetzt, auf. Meinte ich jetzt durchgezogen oder nicht? Ich wäre auf die Deponie gefahren, das wäre mir scheißegal gewesen. Dann hat sie gesagt, Papa, ich verspreche dir, ich räume. Ich sage, du musst mir musst du nichts versprechen. Versprechen werden gebrochen, die sind so da, dass man sie bricht. Ja? Ja oder nein? Du musst entscheiden, dass du dein Zimmer ordentlich hältst für dich, nicht für mich, für dich. Ansonsten ziehe ich die Aktion durch. Okay, 5 Säcke hochgetragen, wupp, ausgeleert im Zimmer, Türe zu, ich sage, viel Spaß und du kommst erst raus, wenn es fertig ist. Hat sie durchgezogen. Danach war ihr Zimmer nie wieder so dreckig wie da. Es liegt immer mal ein bisschen was rum und so. Sie wusste dann schon, wenn der Baba klopft, reinkommt, Tür auf, ich mache nur so. Sie sagt, Baba, ich weiß, ich mache Türe zu, 1 Stunde später ist das Zimmer tipptopp. Warum? Leute, das ist hart, meint ihr nicht, das tut meinem Herz auch weh? Natürlich tut es meinem Herz weh, aber das ist Erziehung. Und sie hat was gelernt. Gott ist mit uns genauso. Wenn es in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserer Seele aussieht wie im Saustall, dann ist nicht Gott schuld, dein Mann ist nicht schuld, der Pastor ist nicht schuld. Nur eine Person ist schuld und das bist du selber. Ja oder nein? Und nur du selber kannst aufräumen und es sauber halten. Wenn du den Teller mit ins Zimmer nimmst, tu ihn abends wieder runter. Dann sammeln sich da nicht die Teller, wie beim Semi im Zimmer. Jetzt lacht er schon wieder. Kommt danach wieder, Papa, wenn noch mal was erzählst von mir. Aber er trägt es jetzt mittlerweile fast regelmäßig runter. Ja, es wird. Der Weg ist das Ziel. Und Gott hat viel Gnade mit uns, viel mehr als wir Menschen mit uns Gnade haben. Ist es gut? Halleluja. Nächster Vers jetzt. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wisst ihr, unter welchem Gesetz die Leute da draußen sind, die verloren sind, die Jesus noch nicht kennen? Sie sind unter einem Gesetz. Wie heißt dieses Gesetz? Der Sünde und des Todes. Die sterben wie die Fliegen da draußen. Die kriegen Krebs, die haben Autounfälle. Alles, was passiert, passiert, weil sie unter dem Gesetz der Sünde und des Todes sind. Warum? Weil Adam gesündigt hat. Sie sind darunter. Seht ihr, wie wichtig es ist, wenn du in Fürbitte gehst? Für Leute, du kannst sie vom Tod bewahren. Denn wir sind nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Ein neues Leben heißt es, das Gesetz konnte uns nicht retten. Die Macht des Geistes, der Leben gibt. Die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Als ich euch die Geschichte erzählt habe mit diesem krebskranken Mädchen, wo ich dort war und habe mit ihrer Mutter und mit 2 Damen aus dem Hauskreis beten wollen. Beten konnten wir nicht, ich wollte mit denen beten. Und dann sagt die Mutti, ja, wir haben schon den Grabstein rausgesucht und das Grab haben wir auch schon. Das Mädchen war noch am Leben. 15 Jahre alt, ich habe gedacht, ich spinne. Und dann die andere von der Gebetsgruppe, eine Wahnsinnsgebetsgruppe, die für ein Mädchen beten wollen, dass sie überlebt und haben schon den Grabstein gekauft. Ne? Da müsste eigentlich heute bin ich am Punkt, sag ich, du, dann stehe ich gleich wieder auf, geh gleich wieder, weil es ist sinnlos. Ist es sinnlos, ja oder nein? Es ist sinnlos. Und dann habe ich gesagt, Heilige Geist, hilf mir jetzt, sag mir irgendwas. Ich weiß nicht, was ich denen noch sagen soll. Die sind ja so verkopft. Und das sagt der Heilige Geist zu mir. Thomas, sag ihnen, jeder Mensch, der nicht alt und an Lebensjahren satt stirbt, ist vom Teufel getötet worden. Boah, das war ein Satz. Dann habe ich den rausgehauen. Und bei so Leuten kannst du nicht ausreden, sie fallen dir schon wieder gleich ins Wort. Aber, das sind die abergläubigen Christen, aber, der ist gestorben und der war krank und der. Das interessiert jetzt aber überhaupt nicht, jetzt geht's heute um deine Tochter. Ja, stimmt's? Habe ich eine Stunde mit denen rumdiskutiert, zum Beten sind wir nicht gekommen. Dann habe ich gesagt, jetzt beten wir aber. Sag ich, ich bete jetzt noch, weil ich gehe gleich, ich habe keine Lust mehr auf so einen Mist. Ist für mich Zeitverschwendung, sorry. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, für das Mädchen haben schon so viele ungläubige Christen gebetet. Sie will kein Gebet mehr von keinem Christ mehr, weil nichts passiert. Dann habe ich gesagt, ich werde für das Mädchen nicht beten. Dann kamen auf einem anderen Treffen noch ganz viele Leute von der Gemeinde zu, waren 14, 15 Leute. Und du hast genau gemerkt, das Mädchen hat sich schon schwarz gekleidet, schwarze Haare, schon so, weißt du, in Richtung Grufti. Sie hat innerlich mit Gott abgeschlossen. Und da habe ich gedacht, was ein furchtbarer Zustand. Keiner ist mit Glauben dahin. Und was meine ich mit Glauben? Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Mit einer Vorbereitung zu Hause auf den Knien. Heiliger Geist, soll ich hin, ja oder nein? Christen sind so doof. Wenn sie irgendwo ein Opfer sehen, oh, die muss ich auch noch bebeten. Oh, ich bebete dich noch. Ich hasse Bebeten. Bebeten. Zeig mir eine Stelle in den Evangelien, wo Jesus jemand bebetet hat. Eine. Gibt's die? Paulus? Oh, wir beten jetzt. Wie oft ich WhatsApp krieg. Bruder, meine Schwiegermutter liegt im Sterbe, betest du auch? Nee. Wozu? Wie viel Beter brauchst du? Sag mir's. 150, 200? Wie viel braucht man, dass der Heiland sich bewegt? Seht ihr, wie das Denken von Religion durchdrungen ist? Von Perversion? Von Lüge? Elia war ein schwacher Mensch wie wir, das müssen wir dazu erwähnen, steht so im Wort. Er betete ein Gebet, wie viele? Ein. Und es regnete nicht mehr auf Erden, wie lange? 3 Jahre. Es regnete nicht mehr, 3 Jahre. Seht ihr, was Glauben macht? Echter Glauben? Danach betete er wieder. Und, was? Und es regnete wieder. Leute, das ist der Maßstab des Glaubens, willst du das? Dann komme in die Autorität, in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist eine tägliche Gemeinschaft, die du hast. Nicht, wo du dir eine Uhrzeit setzt und sagst, Heiliger Geist, jetzt, wir treffen uns jeden Morgen um 6 und der Heilige Geist, oh, nicht schon wieder Programm. Der Heilige Geist ist frei. Wisst ihr, dass der Vorhang im Tempel mehrere Tonnen wog? Vom Allerheiligtum? Er wog mehrere Tonnen, war aus mehreren Schichten, mehrere Farben, mehrere Materialien und alle stehen für ein Heilsattribut in der Bibel. Da hat man den Heiligen Geist eingesperrt. Ja oder nein? Was passierte, als Jesus starb? Er zerriss von oben bis unten. Weißt du, was der Heilige Geist gemacht hat? Er stand wie so ein Rennpferd in der Box und hat gescharrt. Oh, 4000 Jahre eingesperrt. Jetzt darf ich endlich raus. Ich übertreibe mal ein bisschen. Und als Jesus verschied, bupp, war der Moment für den Heiligen Geist gekommen. Der Vorhang reißt, der Heilige Geist raus und yeah, jetzt darf ich endlich in die Menschen einziehen. Das war sein wahrer Tempel. Da, wo er immer hin wollte, zu leben in dir und in mir. Nicht an einem Ort. Ich bin so froh, dass ich nicht unter dem alten Bund bin, sondern unter dem neuen. Wir müssten jedes Jahr mehrmals nach Jerusalem pilgern, um Gott zu erleben. Ich hätte keinen Bock da drauf. Das kostet Geld, für was und alles, das Nerven, überall, jeder will dasselbe. Darf ich auch mal vor, bumm, wie im Rockkonzert, ich will auch in der ersten Reihe. Und wenn du nicht mehr kannst, lässt dich rausziehen. Nein, Gott sei Dank lebt der Heilige Geist in mir. 24/7 habe ich den in mir. Amen. Ich bete und er hört. Ich muss mich nicht anstrengen. Für mich gibt es keinen Ort auf dieser Welt, wo ich Gott finde. Weil ich weiß, wo er wohnt. Weißt du auch, wo er wohnt? Leute, das ist die wahre Freiheit der Kinder Gottes. Bruder, warst du auch schon da und da? Dann sage ich als warum? Oh, du bist aber aggressiv. Sag, ich bin nicht aggressiv. Ich bin völlig gechillt. Warum soll ich an einen Ort pilgern, den Gott mir nicht gesagt hat? Früher gab's so IVV-Wanderungen. Kennt ihr das noch? Da hatten die alle so ein Wanderstöckchen, dann hast du so ein kleines Blechschild gekriegt, wenn du da auf der Wanderung warst, 30 Kilometer hier, und da waren die Leute ganz stolz, haben mir Stöckchen gezeigt. Ich gehe nicht am Stöckchen, ich bin frei. Ich gehe gern wohin, wo der Heilige Geist ist. Ich weiß, dass Kempten gigantisch wird. Wenn die Jen da ist und Schule der Erweckung, dann singen wir das Lied mit denen zusammen, die es geschrieben haben. Und das wird richtig feurig und das wird gut. Aber ich weiß, die Orte und die Momente oder die Konferenzen oder was auch immer, das sagt der Heilige Geist, geh dahin. Meistens, hör mir gut zu, habe ich dort eine Begegnung mit jemand, der Jesus braucht. Ich gehe dahin und sage, Herr, ich gehe dahin, um was zu geben. Ich gehe nicht dahin und fülle mir meine Taschen. Oh, noch eine Salbung. Oh, Bruder, kannst du auch noch für mich beten? Oh, kannst du mir noch die Hände auflegen? Hast du Salböl von Israel? Es ist noch heiliger als irgendein anderes Salböl. Wasser vom Jordan. Oh, Leute, dieser ganze Mist, ich brauche den nicht. Du, brauchst du das? Wir haben den Geist in uns. Alles, was du brauchst, hast du in dir. Du hast den Heiligen Geist in dir. Und er ist für dich. Er ist absolut für dich. Er ist mit dir. Er wird dich nicht verlassen, haben wir vorhin gesungen, oder? Er bleibt bei dir. Er bleibt bei dir. Er bleibt bei dir. Nächster Vers. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Das Gesetz des Mose scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Das sehen wir bis heute bei den Ungläubigen, die verloren gehen. Die bis zum Schluss sagen, nö, Jesus brauche ich nicht, an so einen Quatsch glaube ich nicht, nö, will ich nicht. Sie wollen dem Gesetz Gottes nicht untertan sein. Es scheitert an der menschlichen Natur. Gibt's das auch noch bei manchen Christen, wo Gott sagt, vergib deinem Bruder? Nein, sehe ich gar nicht ein, nein. Wenn du nicht vergibst, kann Gott dir nicht vergeben. Punkt. Steht so im Wort. Wenn du nicht vergibst, kann Gott dir nicht vergeben. Leute, das ist doch logisch, oder nicht? Es gibt zwei Seiten vom Magnet. Eine ist abstoßend. Wenn du nicht vergibst, willst du dich Gott nähern, was machst du? Gott rückt immer weiter weg von dir. Gott widersteht dem Stolzen. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, bist du stolz. Weil du sagst, das, was Jesus am Kreuz getan hat für die ganze Menschheit, reicht für meine Schwiegermutter nicht. Weil das ist eine blöde Kuh. Und die ist unmöglich und ich hasse sie. Oder du drehst rum und sagst, hey, Papa, ich tue Buße, die ist kompliziert, ja, und ich bin noch nicht ganz durch mit der, aber ich will ihr vergeben. Amen. Dann drehst du beide Magnete. Und was macht es, wenn die sich nahe kommen? Bumm. Sie ziehen sich an. Die Entscheidung triffst du, nicht Gott. Du kannst so viele Jahre verbringen in Unvergebenheit. Ich habe das selber gemacht. Ich habe Jahre in Unvergebenheit verbracht. Ich habe 10 Jahre gebraucht, mit 4 Ansätzen meiner Mutter zu vergeben. 10 Jahre. Glaubt ihr, dass das ein Spaziergang war? Das war die Hölle für mich. Und immer wieder kamen neue Verletzungen dazu. Jedes Mal, wenn ich bei ihr war, kam wieder ein dummer Spruch, wieder eine Verletzung, wieder den Finger in die Wunde. Glaubst du, dass das Spaß macht? Aber ich habe eins gelernt. Wenn du deinem Vater und deiner Mutter nicht vergeben kannst, dann vergiss es einfach. Weil dann hat es mit dir keinen Wert. Wenn du denen, die du eigentlich lieben sollst, nicht vergeben kannst, wie willst du denen da draußen vergeben, die du nicht liebst? Komm, sei ehrlich. Wenn du hier in der Gemeinde jemanden nicht vergeben kannst, wie willst du rausgehen und sagen, komm, lass uns in die Fußgängerzone evangelisieren? Das funktioniert in Deutschland sowieso nicht, aber das ist ein anderes Thema. 1, 2 bekehren sich da, wenn überhaupt. Ja, ist gut für die 1, 2 und ist ein gutes Trainingsfeld. Aber vielleicht sollten wir mal fragen, Heiliger Geist, wer ist denn reif? Wo ist denn das reife Feld? Zeig mir mal, welcher Nachbar ist denn das? Wer denkt denn gerade seit 24 Stunden über Selbstmord nach? Schick mich da mal hin. Leute, dann wirst du staunen, was in deinem Leben passiert, was da plötzlich für eine Action ist. Und dann kannst du nicht mehr sagen, ist mir langweilig. Da wirst du sagen, oh Herr, die Woche haben sich schon 3 bekehrt. Also, oh, nächste Woche 2 wäre auch okay. Und du sagst dann aber, nee, ich spüre, es sind 4. Alles gut, du überwindest dein Fleisch. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde, ey, Leute, das sind Verse, das ist der Oberhammer. Deshalb hat wer? Gott. Nicht ich, nicht irgendein Mensch, nicht mal du selber. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde und die Macht der Sünde und der Sold der Sünde ist der Tod, seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er Mensch von Fleisch und Blut war. Haben wir das letzte Woche gelernt? Sein Tod am Kreuz zeigt, dass er 100% was war? Mensch. Und seine Auferstehung hat gezeigt, dass er 100% was war? Gott. Nur ein Mensch kann sterben und nur Gott kann auferstehen. Nur Gott kann den Tod überwinden, ein Mensch nicht. Und hier lesen wir das. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut und in dem hat Gott das Urteil über die Sünde vollzogen. Und er vollzog er es an der menschlichen Natur. Gott hat nicht nur Jesus gekreuzigt für deine Sünden, er hat auch die menschliche, sündige Natur, die immer rebelliert und immer das eigene will und nie Ja sagt zu Gott, hat Gott mitgekreuzigt am Kreuz. Amen. Wann kommt es für uns in Existenz? Es macht plopp und dann sind wir so. Passiert es so? Nein. Es ist eine tägliche Entscheidung, zusammenzuarbeiten mit dem Heiligen Geist und mit dem Wort und zu sagen, Herr, ich spüre, ich bin immer noch zornig, bockig, rebellisch, aufmüpfig. Deine Gesetze, deine Regeln gehen mir immer noch auf die Nerven. Also ist die Natur, die sündige Natur immer noch in uns und will immer noch herrschen. Aber sie ist aus Gottes Sicht gekreuzigt. Versteht ihr, warum Jesus gesagt hat, es ist zum Teil vollbracht? Nee, warte mal, er hat gesagt, es ist 50% vollbracht. Nee, helft mir, was steht da jetzt genau? Ah, Martin, Bibelleser wissen mehr. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Warum sind dann so viele Christen in Not? Warum sind so viele Christen nicht in der Power, nicht im Durchbrechen, nicht im Erleben von der Kraft Gottes? Weil es geschwächt wird durch Religion, durch menschliche Maßstäbe, durch menschliches Denken. Ja, es funktioniert beim Thomas, aber nicht bei dir. Weil den Thomas hat Gott mehr lieb als dich. Kennt ihr solche Sachen? Ist das die Wahrheit? Nein. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Vor ihm ist jeder gleich. Die Entscheidung ist, kenne ich das Wort Gottes oder kenne ich es nicht? Wenn ich das Wort nicht kenne, wenn ich mich selber nicht fühle mit dem Wort Gottes, selber nicht in der Bibel lese, weiß ich nicht, was mir gehört. Und wenn ich nicht weiß, was mir gehört, kann ich mich nicht darauf beziehen. Korrekt? Ich kann mich jetzt auf die Straße stellen mit einer Polizeikelle und Autos anhalten. Und dann fragt er mich, wer sind Sie? Sage ich, ja, ich spiele heute Polizist. Weißt du, was der zu mir sagt? Du hast nicht alle Tassen im Schrank und fährt weiter. Der einfach rotzfrech. Akzeptiert er meine Autorität nicht. Ich weiß aber, warum er die nicht akzeptiert. Weil ich sie nicht habe. Korrekt? Weil ich kein Polizist bin. Ich kenne die Gesetze nicht, ich weiß nicht, was ein Polizist darf und was nicht. Ich habe von oben, vom Staat, keine Autorität. Ja oder nein? Wenn ich Polizist werden will, muss der Staat als erstes Ja sagen und mich einstellen. Sonst bin ich kann mir irgendwo im Karnevalsladen mir eine Polizeiuniform leihen, dann bin ich immer noch kein. Obwohl ich aussehe wie einer. Ja? Ich habe aber immer noch keine Autorität. Wann kommt meine Autorität in Existenz? Wenn ich meine Ausbildung als Polizist abgeschlossen habe und meinen Polizeiausweis habe, ab dem Moment habe ich Autorität. Wo kommen die her? Von oben. Ich kann aber auch, wenn ich Polizist geworden bin, ein Auto anhalten und sagen Sie mal bitte die Scheibe runter. Der Fahrer sagt, ja, was gibt's? Und ich sage, weiß nicht so recht. Keine Ahnung, haben Sie irgendwas angestellt? Nö. Okay, dann fahren Sie weiter. Was ist denn das für ein Polizist? Der weiß nicht, was er machen soll. Viele Christen wissen nicht, was sie machen sollen. Aber das Gute ist, der Heilige Geist gibt nie auf. Er wird immer weiter an uns arbeiten. St. Thomas, du kannst es, du lernst es, du wirst es schaffen. Amen. Und wir werden durchbrechen und wir werden die Dinge, die wir brauchen für unser Leben, werden wir durchbrechen, werden wir erleben. Vers 4 sind wir, gell? Nächster Vers. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Trefft ihr als Christen, die das noch das Gesetz erfüllen wollen? Viel Spaß. Wirst du nicht schaffen. Niemand wird schaffen. Wer hat es für mich erfüllt? Jesus hat alle Forderungen des Gesetzes für mich erfüllt. Check erledigt. Die das Gesetz fordert. Das Gesetz ist rechtmäßig. Ja oder nein? Es muss bezahlt werden. Einer muss bezahlen. Wenn du falsch parkst, darf der Bürgermeister oder ein Polizist nicht sagen, oh, die Lydia hat heute falsch geparkt, das lassen wir ihr durch. Geht das, ja oder nein? Was ist dagegen? Das Gesetz. Aber was kann ich tun? Ich kann den Strafzettel für wen bezahlen? Für Lydia. Aber bezahlt werden muss er, ja oder nein? Das Gesetz fordert es. Wenn deine Schwester Politesse ist und hat dir aus Versehen einen Zettel gegeben, kann sie nicht sagen, ich nehme den wieder zurück. Sie begeht eine Straftat. Ob sie erwischt wird, ist eine andere Sache. Aber vom Gesetz her geht's nicht. Gott kann auch nicht bei dir sagen oder bei mir, das lassen wir jetzt mal durch. Nein, einer muss bezahlen. Und Jesus hat den Preis bezahlt, was das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir vom Geist Gottes, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen. Und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Amen. Wenn zu mir einer kommt und sagt, ich bin gläubig, dann sage ich ihm, komm, zeig mir dein Leben. Ich will nicht hören, was du alles schon erlebt hast, wo du schon überall warst, wenn du alles kennst. Das zählt für mich nicht. Ich möchte sehen, ist dein Zimmer sauber oder sieht's aus wie im Saustall? Wenn wir jetzt sofort zu dir nach Hause fahren, ist deine Wohnung sauber oder sieht's aus wie im Saustall? Wenn wir jetzt sofort in deine Seele gucken würden oder dein Herz, ist es sauber oder sieht's aus wie ein Saustall? Machen wir natürlich nicht, aber nur Frage. Und hier sagt es, die Gerechtigkeit Gottes kommt in Existenz in unser Leben, wenn wir vom Geist Gottes bestimmt leben. Dann wird diese Gerechtigkeit in uns wirksam. Halleluja. Ist das gut oder nicht? Leute, Gott hat es so einfach gemacht, dass es immer einen Religiösen braucht, der dir sagt, ja, so geht's nicht. Nicht für Vicky. Vicky, du bist leider griechisch und die Griechen, die sind nicht so toll im Glauben. Du brauchst viel länger wie die anderen. Natürlich wird es viel schöner verpackt. Vicky, ich spüre, ich habe ein Wort für dich vom Herrn. Und dann mache ich noch ein bisschen Bucke die Bude zu. Oh, die Kraft. Und dann gehe ich hin und lege die Hand auf und drücke erstmal den Kopf nach hinten. Aber nicht so, dass sie es merkt, sondern spürst du das? Und die Vicky macht Und dann gehe ich wieder vor und die Vicky denkt, oh, toll. Oh. Und dann manipuliere ich sie und sage ihr das, was sie braucht. Und dann ist mein Seminar voll, weil ich lauter Kundschaft habe für mein Freiwerdungsseminar. Das hat natürlich 20 Sessions über 14 Jahre. Ich muss ja davon leben. Frei wirst du nicht so schnell. Kennt ihr diese Spielchen in der religiösen Welt? Der Heilige Geist und seine Natur bestimmen deine Natur, wenn du es zulässt. Und dann sieht man sofort, hey, bist du mit dem Herrn oder nicht? Früher, wenn ich für Kranke gebetet habe, habe ich immer gedacht, ich muss jetzt irgendwie eine Woche vorher fasten und mich vorbereiten und muss mich reinigen und ich darf ja nicht mehr sündigen und nichts Falsches sagen. Und dann hat es auch nicht geklappt. Und dann kam mal einer um die Ecke, kannst du schnell für mich beten, ich muss los. Da habe ich gebetet und dann wurde geheilt und ich denke so, hä? Gott macht es so, weil er dir zeigen will, hey, nicht du bist der Schlüssel. Nicht deine Heiligkeit heilt Menschen, es ist meine Heiligkeit. Nicht deine Kraft ist es, sondern meine Kraft. Nicht dein Können, es ist mein Können. Nicht durch Herr oder Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Amen. Wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Halleluja. Oh, ist es schön, mit Gott zu gehen, oder? Wahrheit macht uns frei, Leute. Vers 5. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Schau in dein eigenes Leben. Was machst du den ganzen Tag? Was machst du die ganze Woche? Geht alles um deine besten vier Freunde, ich, mich, mir und meins? Oder geht es um Jesus? Kann der Herr zu dir reden? Natürlich gestalten wir unseren Tagesablauf. Das ist auch völlig normal. Aber ist Jesus immer, muss der sich immer in die Schlange anstellen, bis er drankommt oder eine Nummer ziehen, wie im Landratsamt? Bis er aufgerufen wird, oder darf er gleich zu dir reden? Hast du eine Liebesbeziehung zu ihm? Ist Jesus derjenige, um den sich dein ganzes Leben dreht? Egal wann, egal wie. Manchmal redet Jesus zu mir, wenn ich auf der Toilette sitze. Ich habe noch nie gemerkt, dass ich seine religiösen Gefühle verletzt habe. Der hat auch noch nie zu mir geredet, wenn ich auf der Toilette bin. Er sagt, oh Thomas, du bist ja auf der Toilette. Ach, das ist aber unangenehm jetzt. Habe ich noch nie erlebt. Er macht einfach, was er will. Und das liebe ich an ihm. Amen. Der Heilige Geist ist so wichtig für unser Leben. Ich hatte am Anfang Angst vom Heiligen Geist, weil immer wenn irgendwas verschwunden war bei uns zu Hause oder jemand nicht zugegeben hat, dass das war, sagte mein Vater immer, dann war es halt der Heilige Geist. Dann habe ich gedacht, der Typ ist unheimlich. Boah, der ist immer und überall, obwohl ich genau wusste, es hat der Kleine gestohlen oder ich. Aber es war ja der Heilige Geist schuld, ne? Ich brauchte eine Weile, bis ich diese ganzen komischen Sachen aus mir rausbekommen habe. Und bis ich merkte, der Heilige Geist ist das Beste, was mir passiert ist. Auf dieser Welt, in dieser Welt. Oh, Halleluja. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was ihm wichtig ist, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Hast du manchmal Situationen, wo du denkst, nee, ich mag nicht, und dann machst du es trotzdem? Dann bist du richtig. Paulus wollte auch nicht nach Rom zum Kaiser, aber er sagt, ich muss. Ich muss Zeugnis geben vom Kaiser. Ich kenne keinen Mann Gottes und keine Frau Gottes, die ein smoothes, wachsweiches Leben haben. Die haben alle ihre Kämpfe und ganz oft mussten sie wohin, wo sie gar nicht wollten oder mussten wo bleiben, wo sie gar nicht bleiben wollten. Mussten wo sein, wo sie gar nicht sein wollten. Und da haben sie sich für den Gehorsam entschieden. Und Gott segnet es. Gott segnet es. Nächster Vers. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Hast du genug Leben und Frieden in deinem Leben oder mehr Unfrieden und mehr Tod? Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Seht ihr das? Warum sind so viele Christen depressiv? Ich kann nur eine Antwort geben. Wenn jede Krankheit illegal ist, und ich will niemand angreifen, ich war dreimal depressiv in meinem Leben. Ich weiß, um was es geht. Ich weiß, wie furchtbar das ist, wie schlimm das ist, was für Schmerzen das sind, wie alleine man sich fühlt, wie verzweifelt man ist. Ich kenne das alles. Aber es hat mit Gott nichts zu tun. Gott gibt keine Depression. Depression kann nur durch einen einzigen Grund in unser Leben kommen, und das ist Stolz. Und Stolz ist Widerstand gegen Gott. Es ist so. Und dann bete, das beste Gebet ist zu sagen, Heiliger Geist, zeig mich, wo ich stolz geworden bin, nimm den Stolz weg. Und dann kannst du durchbrechen, dann kannst du frei werden. Keine Psychopharmaka, kein Psychiater, keine Couch wird dir helfen. Die werden nur rumdoktern und werden dir immer wieder erzählen, von Neuem, dass du ein toller Mensch bist, dass du eigentlich geliebt bist und eigentlich dies und eigentlich das. Aber eigentlich hilft gar nichts. Das Eigentliche liegt bei Jesus. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Willst du ein Leben haben mit Frieden, streck dich aus nach dem Herrn. Streck dich aus nach dem, was er will. Ich habe so viele Christen erlebt über all die Jahre jetzt, die Schiffbruch erlitten haben. Erst waren sie in der Gemeinde, hurra, alles toll, und dann Jobangebot bekommen in der großen Stadt. Sage ich, ist da eine Gemeinde? Nö, aber wir hören dann Online-Predigten an. Ja, das machst du genau 14 Tage. Dann ist aus mit Online-Predigt. Und dann hast du einen tollen Job, verdienst vielleicht das Doppelte und dann ist dein Akku ganz, ganz schnell leer, weil nichts mehr nachlädt. Und das soll von Gott gewesen sein? Glaube ich nicht, wird nie funktionieren. Kann nicht funktionieren. Aber was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Seht ihr immer das Doppelte in der Bibel? Hey, du kannst heute Morgen beten, sagen, Heiliger Geist, ich will ab jetzt, was du willst, und ich weiß, dann empfange ich Frieden und Leben. Eine betet's gerade. Ja, bete es für dich. Schreib dir diese Dinge auf. Hör dir es nur mal an, auch im Internet. Mittlerweile haben wir Zuhörer aus der Schweiz. Ich freue mich ganz riesig. Gegrüßt von hier aus. Das freut mich, dass Menschen das finden. Warum finden sie das? Die suchen. Wer mich sucht von ganzem Herzen, von dem will ich mich finden lassen. Und die Leute werden es finden. Die werden immer gutes Wort finden, die Gutes wollen. Wer Qualitätsessen liebt, wird immer ein Qualitätsrestaurant suchen. Wer Fastfood liebt, wird immer Fastfood suchen. Wer sagt, McDonald's ist lecker, macht es. Wunder dich nicht, wenn nach einem halben Jahr Magenschmerzen hast oder Nierenschmerzen von dem Zeug. Die haben mal einen McDonald's-Patty auf einen Ameisenhaufen geworfen. Der lag nach 14 Tagen noch genauso wie am Anfang. Die Ameisen haben gesagt, so ein Zeug fressen wir nicht. Da würde ich mir Gedanken machen, wenn die Ameisen schlauer sind als Menschen. Aber das ist am Rand erwähnt. Ich gehe auch mal zu McDonald's, ein-, zweimal im Jahr oder so. Ja, aber ich ernähre mich nicht davon. Ich brauche gutes Essen. Und da strecke ich mich danach aus. Und im Geist ist es genau dasselbe. Nächster Vers. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich. Feindlich, sag mal feindlich. Feindlich gegenüber. Oh, ich habe gedacht, jeder hat das Recht auf meine Meinung. Auch Gott. Nein, funktioniert nicht. Die menschliche Natur, hier geht es um die Nicht-Wiedergeborenen, ganz klar. Alles, was die wollen, alles, was die denken, was gut ist für Gott, Alles, was sie denken, was Gott gefällt, ist Gott feindlich gegenübergestellt. Sie können es nicht erkennen. Korintherbrief sagt ganz klar, der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was des Geistes Gottes ist. Es ist in meine Torheit und er kann es nicht erkennen. Du kannst ohne den Heiligen Geist, wenn er nicht in dir lebt, wenn du nicht von neuem geboren bist, den Willen Gottes nicht erkennen. Geht nicht. Dir fehlt der Zugang. Aber wenn du den Heiligen Geist in dir leben hast, kannst du alles erkennen. Und Paulus schreibt, wir können den Willen Gottes kennen. Stell euch mal den Satz vor, dass Gott sagt, du kannst seinen Willen kennen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Das sind die dümmsten, die rumlaufen. Gott sagt so viel in seinem Wort, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Da brauche ich kein prophetisches Wort. Wenn du deine Eltern kennst, weißt du auch ganz genau, was die gemocht haben und was nicht. Da brauchst du nicht die Nachbarin, die sagt, aber Thomas, das gefällt deiner Mutter nicht, wenn sich das Geschirr in deinem Zimmer stapelt. Das wusste ich, dass das der Mama nicht gefällt. Und wenn meine Schuhe irgendwo rumgefahren sind, wusste ich, dass das meinem Vater nicht gefällt. Und vieles, vieles mehr. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht. Der menschliche Wille. Und auch wenn wir wieder in unserem menschlichen Willen leben wollen oder uns entschieden haben, wir machen jetzt unser Ding weiter, weil wir es so besser wissen wie Gott, sind wir wieder feindlich gegenüber Gott. Schon mal Christen erlebt, die aggressiv werden, wenn du ihnen einen Bibelvers gibst? Ich habe schon ein paar erlebt. Was fällt dem ein? Was meint der, wer der ist? Da weißt du genau ins Schwarze getroffen. Weil wenn es egal wäre, müssten sie sich ja nicht aufregen, oder? Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen erzählt, dass der Papst gerade diese eine Weltkirche macht, mit den Buddhisten, mit den Hindus, mit den Moslems. Glaubt ihr, dass Jesus das will? Gibt es viele Wege zu Gott oder nur einen? Einen. Jesus hat gesagt, ich bin, Punkt, ohne ihr, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Ist das ein Wort, was den Hindus und den Moslems und den Buddhisten und allen anderen gefällt? Nein, du eckst an, du wirst abgelehnt, du wirst angefeindet. Aber ich leide gerne für Christus. Ich leide lieber für Christus und krieg einen Lohn im Himmel, als ich in dieselbe Tröte blase wie alle und sag, oh, wir machen Ökumene oder wir machen Weltreligion, wir kommen alle zusammen. Ich habe so ein Nachrichtending auf Facebook, da ist immer ein Sinsheim, einmal im Monat alle Religionen. Und dann ist so ein Zeichen, haben sie sich gebastelt, wo alle Zeichen der aller Religionen zusammen sind. Wie kann man als wirklich echter Christ da hingehen und sagen, ja, ich weiß eigentlich den Notausgang, wo wir rauskommen aus dem sinkenden Schiff, aber ihr meint, ihr könnt durchs Bullauge krabbeln, das ist aber nur so groß. Da kommt nicht mal der Kopf durch. Und du sagst, ja, dann geht da mal, es ist gut, alle Wege sind schön. Und du gehst durch den Notausgang. Was wäre denn das? Ich kann da nicht hinsitzen und so tun, als wären die alle richtig. Wenn ich weiß, es gibt nur einen Weg zu Gott und der ist Jesus Christus, fertig, aus. Entweder ist es die Wahrheit oder ist sowieso alles Lüge. Aber wenn das die Wahrheit ist, dann kann ich doch nicht sagen, wir treffen uns alle zusammen und machen irgendwas zusammen und freuen uns alle, piep, piep, piep. Oder? Das geht nicht, Leute. Und es ist gut so. Und wenn ich in das Leben von Jesus schaue, sehe ich das auch nicht, dass Jesus gesagt hat, versöhnt euch mit allen, bringt alle her. Er hat gesagt, alle, die zu mir kommen, die werde ich nicht hinausstoßen. Die zu mir kommen, nicht zu irgendeinem menschlichen, weltlichen Treffen. Die zu mir kommen. Wo ist das Heil? Bei ihm. Wir lesen im Wort, er heilte wie viel, die zu ihm kamen? Alle. Und die Bücher dieser Welt, wenn alles aufgeschrieben worden wäre, was Jesus getan hat in diesen 3 Jahren, würden die Bücher dieser Welt nicht ausreichen. Jesus hat so viel mehr getan als die Promille, die wir in der Bibel lesen. Er heilte alle. Leprakranke, ohne Hände, ohne Finger, ohne Füße, sind rausgewachsen. Der hat die nicht nur vom Lepra gesund gemacht und dann fehlten die Teile noch. Er hat sie wieder hergestellt, lesen wir im Wort. Egal, was denen fehlte. Unfruchtbare Frauen wurden fruchtbar. Wie geht sowas, wenn sie keine Gebärmutter haben? Indem sie eine vom Himmel kriegen, wo Jesus schöpferisch in Existenz spricht. Und sein Wort in deinem Mund ist genauso stark wie sein Wort in seinem Mund. Aus Gottes Sicht können wir jeden heilen, der krank ist. Aus Gottes Sicht. Es liegt nicht an Gott. Ich habe Lehren gehört über Lehren. Heilungsseminare habe ich besucht. Heilungsschulen. Wie lernt man Kranke heilen? Was ein Schwachsinn. Mach einfach, was Jesus gemacht hat und gut ist. Nein, es braucht wieder Religion, die dir die Stufen der Erleuchtung erklärt. Ist natürlich immer super günstig, kostet nur 200 Euro so ein Seminar. Wiederholt sich jeden Monat über Jahre. Schön für den Prediger, schlecht für deinen Kontostand. Umsonst habt ihr empfangen, sagt Jesus. Und umsonst was? Gebt weiter. In Toronto gab es VIP-Sitze. Und da konntest du dir ein VIP-Ticket kaufen und dann durftest du oben in der Empore sein, war abgesperrt durch Security, durftest du oben sitzen mit den ganzen Predigern. Ich habe so eine Betrübung vom Heiligen Geist gespürt. Da habe ich gesagt, Heiliger Geist, was gefällt dir hier nicht? Da habe ich gesagt, genau das gefällt mir hier nicht. Da habe ich gesagt, Heiliger Geist, wie würdest du es machen? Wenn schon VIP-Tickets, dann würde ich sie erstens kostenlos anbieten, also nicht teurer als die normalen Tickets. Und B, würde ich sie verlosen. Ich würde sie verlosen. Und dann würde es die kriegen, die es wirklich brauchen. Nicht die Reichen. Der Flug und die Reise und das Hotel, das war ja alles schon wahnsinnig teuer. Kanada ist nicht billig. Und dann noch so ein VIP-Ticket, was das 3-4-fache kostet. Wer kann sich das leisten? Die Reichen. Waren die Reichen bei Jesus? Die hatten kein Interesse an Jesus. Sogar die drei Weisen aus dem Morgenland gingen zu Herodes in den Tempel, sagen, wo ist denn der König der Juden, der Neugeborene? Die suchten ihn im Palast, da war er nicht. Jesus war da, wo die Demut war. In der allerverachtetsten Gegend, in der allerverachtetsten Stadt, im allerverachtetsten Ort. In einem Stall, wo stinkt und Fliegen sind. Der war nicht in Seide gekleidet und im Privatkrankenhaus, privat versichert. Ich liebe Jesus, weil er in allem ein Vorbild ist. Selbst jetzt in Kempten gibt's auch VIP-Tickets. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich verurteile niemand. Die brauchen Weisheit und Erkenntnis. Vielleicht sollten sie mal anfangen, den Heiligen Geist fragen, alle. Wenn die Tickets verlost werden würden, würde ich beten, sagen, Herr, 50 VIP-Tickets. Heiliger Geist, du entscheidest, wer es bekommt. Glaubt ihr, dass das die Richtigen bekommen würden? Die es wirklich brauchen und nicht die Schleimer, die jetzt da beim großen Prediger ein Selfie machen mit der Endeschnur. Ich war auch da. Das braucht Jesus nicht, ich auch nicht. Amen. Nächster Vers. Ich hoffe, das gefällt euch noch. Gerade noch. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur, jetzt liest, was hier steht, beherrschen lässt, keine Freude haben. Wenn du noch zornig bist und motzig und protzig und rebellisch, wie soll Gott an dir Freude haben? In welcher Form das auch immer sich äußert. Die Schlimmsten sind am meisten die Stillen, nicht die Lauten. Bei den Lauten merkst du schnell, was das Problem ist. Bei den Stillen, ja, da musst du gut hinhören, dass du das Zähneknirschen hörst. Aber das ist da, glaub's mir. Weiter, jetzt geben wir ein bisschen Gas. Ihr jedoch, sagt mal ich jedoch, steht nicht mehr unter der Herrschaft der eigenen Natur. Amen, Amen, Halleluja, Gott sei Dank, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt, das mache ich heute Morgen auch. Dass ich voraussetze, der Geist Gottes wohnt in euch. Ich hoffe es, ich wünsche es für euch. Wenn nicht, können wir nachher beten, dass er einzieht. Wenn ihr das wollt. Kein Problem, ich bin immer da. Der Heilige Geist ist auch immer da. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Habe ich das euch erklärt, ausführlichst jetzt heute Morgen? Wer den Geist Christi nicht hat, wenn nicht den Heiligen Geist hat, nicht die Taufe im Heiligen Geist, der kann nicht zu Christus gehören. Punkt. Und wenn deine Religion noch so einen schönen Namen hat, deine Kirche noch so groß ist, wenn du der Verwalter vom Kölner Dom bist, ist mir alles egal, das wird dich nicht retten. Nächster Vers. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, die Gerechtigkeit, die Gott dir geschenkt hat, nicht das Seminar macht dich zur Gerechtigkeit, nicht der Thomas, wenn er für dich betet, sondern die Gerechtigkeit, die Gott dir schenkt, in dem Erlösungswerk, was wir uns letzte Woche angeschaut haben, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Den Geist empfangen und mit ihm das Leben auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Also unser Körper wird sterben, wenn wir die Errettung nicht die Entrückung nicht erleben, aber das macht nichts, er wird ja wieder auferstehen. Aber wir verlassen diese sündige Natur ein für alle Mal. Halleluja, ich freue mich drauf. Noch ist nicht Zeit, aber ich freue mich drauf, dass ich mit einem neuen Gewand angezogen werde, mit einem Körper, wo ich nicht essen, trinken muss, nicht auf die Toilette muss, nicht schwitzen muss, nicht müde werde und so weiter und so fort. Wo ich nicht limitiert bin durch Raum und Zeit. Und wenn die Erde 10-mal so groß wird, die neue Erde, und du auf der neuen Erde, im neuen irdischen Australien lebst und nicht in Europa, für uns, da brauche ich keinen Flug buchen, da mache ich kurz mein Äuglein zu, wieder auf und dann stehe ich in Australien bei Martin und sage, Martin, deine Farm ist cool. Wir sind nicht mehr limitiert. Leute, das wird spannend und das wird cool. Ich freue mich so darauf. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber noch haben wir noch ein bisschen Zeit hier, Gott sei Dank. Dass wir noch ein paar mit ins Boot laden, oder? Dass wir noch ein paar Mal um die Titanic fahren und sagen, Leute, kommt rein. Wer mit will, kommt rein. Und immer wenn wir denken, jetzt fahren wir weg, sagt Jesus, komm, dreh noch eine Runde, Thomas. Das war mal eine Predigt vor ein paar Jahren, könnt ihr euch erinnern? Fahr noch mal rum, sammel noch ein paar ein. Halleluja, nächster Vers. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Wie heißt dieser Geist? Letzte Woche haben wir es gelernt. Auferstehungsgeist oder Kraft, Power. Dieselbe Power, mit der Jesus da auferweckt worden ist von den Toten. Ach, das lesen wir ja gleich. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wer hat ihn auferweckt? Gott. Gott hat ihn auferweckt. Von den Toten wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Halleluja. Das ist eine tägliche Erneuerung, solange wir noch hier sind. Aber dann auch zur Zeit, wenn die sterblichen Leiber wieder lebendig werden. Nächster Vers. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns aber nicht. Lass uns das mal sagen. All das verpflichtet mich aber nicht. Ja oder nein? Wer entscheidet's? Du. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Keiner wird eines Tages vor dem Herrn stehen am jüngsten Gericht und sagen, ja, aber Herr, ich war so rebellisch, du hast mich so rebellisch gemacht. Außerdem war ich ein Mann im Frauenkörper und dann war ich noch dies und dann war ich noch das und Gott wird keine Ausrede zulassen. Er wird sagen, na, du hast deiner rebellischen Natur gehorcht. Deiner alten, sündigen, adamischen Natur hast du freien Lauf gelassen und der Satan kam dazu und hat gesagt, komm, das machen wir zusammen, das können wir zusammen viel besser als du alleine. Leute, das ist wichtig. So als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Da gibt's die Charaktere, kennt ihr das? Melancholiker und wie die alle heißen und dann kommt der Psychiater und sagt, ja, sie sind einer von denen. Ich weiß nicht mehr, wie viel waren es, 5 oder 7, ich weiß nicht mehr. Weiß jemand? Ich beschäftige mich nicht mehr. 5 mal ist, danke. 5. Einigen wir uns auf 5. Ist einer mehr wie 4. Einverstanden? Super, ihr seid richtig gut. Und dann sagt der Psychiater, ja, einer von dem sind sie, der Choleriker, weil sie immer ausrasten, oder der Melancholiker, weil sie immer weinen, oder das hat nichts mit dir zu tun. Amen. Sag mal, das hat nichts mit mir zu tun. Ich gehöre Christus. Und meine Natur ist wiedergeboren. Und wenn noch was ist, was nicht sein soll, wird's verändert. Dann schneidet Gott es ab. Gut? Also wir müssen uns nicht mehr beherrschen lassen. Du musst niemand umbringen. Du kannst heute Nachmittag einen Riesenstreit haben, kaufst dir einen 9mm und schießt dem in den Kopf. Das kannst du machen. Passiert jeden Tag irgendwo auf der Welt. Aber du kannst nicht sagen, ja, ich konnte nicht anders. Ich musste es tun. Das hört man oft von so Leuten. Nee, du musstest gar nichts. Du hast dich dafür entschieden. Du hast den Zorn zugelassen. Vom Zorn kam der Hass. Und der Hass hat gesagt, mach was. Du kannst aber auch die Liebe zulassen. Und die Liebe sagt, mach was. Und du lässt die Vergebung zu. Das ist eine Entscheidung. Halleluja. Nächster Vers. Sind nicht mehr viele. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Das ist natürlich der verlorene Mensch, ganz klar. der Nicht-Wiedergeborene, das haben wir geklärt. Aber auch wir können uns von unserer eigenen Natur wieder bestimmen lassen. Leute, ich hatte ein paar harte Jahrzehnte im Berufsleben. Alle 2 Jahre, 20 Jahre lang, alle 2 Jahre hatte ich einen neuen Job. Ich habe mich hochgearbeitet in der Firma, dann ist irgendwas passiert, flog ich raus oder bin gegangen. Warum? Weil ich so korrigierbar war. Ich war total demütig und das hat dem Chef überhaupt nicht gefallen. Der hat gesagt, ich korrigiere den, sagte, ja, ist in Ordnung, dann macht er das auch noch. War ich so? Nee, ich glaube, ich war das Gegenteil. Ich war rebellisch, ich war besserwisserisch, ich habe mir nichts sagen lassen. Jeder hatte das Recht auf meine Meinung. Funktioniert das am Arbeitsplatz? Nicht lange. Nicht lange. Und irgendwann habe ich gemerkt, nicht alle anderen sind das Problem. Ich habe gesagt, Gott, zeig mir, wer schuld dran ist. Und da gibt's so ein Teil aus Glas zu Hause mit einer Folie hinten dran. Die meisten haben das, nennt sich Spiegel. Und dann erschreckst du, wenn du das siehst. Ja, ist das wahr? Doch wenn ihr, jetzt kommt's, Gott zeigt immer das Problem und die Lösung. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist, in der Kraft von Gottes Geist, nicht in der Schwachheit, nicht in der Ohnmacht, nicht in der Hoffnungslosigkeit, wenn ihr in der Kraft, was müssen wir sein, um die Kraft zu empfangen und zu haben, nutzen zu können? Wiedergeboren sein, den Heiligen Geist haben, korrekt. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Du kannst nicht mit jemandem diskutieren, der Christ ist und sagt, ich stehle so gern, es macht mir so Spaß. Ich bin so ein Kleptomane. Ich bin so veranlagt. Meine Oma hat schon geklaut, meine Mutti hat mir's beigebracht und unsere ganze Familie, wir stehlen alle. Ich kann nicht ohne Stehlen in einen Laden rein. Wird nicht funktionieren. Du musst es töten. Also nicht in ein Kästchen sperren, wenn du Ratten in deinem Haus hast. Da kannst du sagen, ich fange die mit einer Lebendfalle. Und dann gucke ich mir die mal so eine Woche lang an und überlege mir, ob die reinpassen oder nicht und ob die niedlich sind oder nicht. Was wird die Ratte machen, wenn du das Türchen öffnest? Sie wird das machen, was eine Ratte macht. Sie wird wieder genau da weitermachen, wo sie aufgehört hat, in deiner Bude. Sie wird Löcher bohren und da rein und rauskrabbeln. Sie wird deine Vorräte anfressen. Sie wird auf deine Vorräte pingeln. Sie wird alles verderben, was du hast. Dann hast du es nicht getötet. Du kannst nicht die Sünde irgendwo in Kästchen tun und sagen, na, mal gucken. Ja. Du musst es töten. Ich habe es euch mal erklärt mit dem Leopard 2 Panzer. Wenn deine Sünde ein Auto wäre, dann kannst du da 3-mal gegendrin, blöde, blöde Sünde, du. Ah, oh, jetzt habe ich dir aber wehgetan. Hm. Wird es was machen? Nein, du nimmst einen Leopard 2 Panzer, fährst da 5-6 Mal drüber und dann weiß man nicht mal mehr, was das für eine Marke war. Man kann nicht erkennen, welcher Hersteller das mal gebaut hat. Das Ding ist platt. Und so musst du mit der Sünde umgehen. Du musst dich in deinem Herz entscheiden und sagen, Herr, ich will die Sünde töten. Raus. Ja, ich will. Die Entscheidung triffst du. Und dann kannst du zusammen mit dem Heiligen Geist die alten Verhaltensweisen töten. Und dann wirst du leben. Dann wird das Leben in dir einziehen. Leute, es ist so viel Freiheit und so viel Leben in der Vergebung. Wenn ich das schon früher gewusst hätte, wie gut es mir tut, wenn ich vergebe, hätte ich schon viel früher vergeben. Ich dachte immer, ich tue dem Schuldiger etwas Gutes, wenn ich dem vergebe. Ja, habt ihr auch schon mal gedacht? Der ist schuldig, jetzt soll ich dem auch noch vergeben? Ja, dann geht's dem gut. Nee, geht's mir schlecht. Nee, dir geht's zuerst gut. Und zwar in der Sekunde, wo du vergibst, geht's dir auf einmal gut. Und du kannst es nicht rational verstehen. Aber es ist die Kraft Gottes, wo der Teufel seine Hand von dir wegnehmen muss, weil er nicht mehr darf. Und der Heilige Geist ihm auf die Pfoten schlägt, sagt, Flossen weg vom Thomas, der hat vergeben. Er ist frei. Amen. Leute, wenn das mehr gepredigt werden würde in den Gemeinden, die Leute wären viel freier. Und man müsste nicht so viel Seelsorge und alle möglichen Dinge drumherum anbieten. Viele haben Probleme und der Körper reagiert auf Unvergebenheit. Du kriegst Magenschmerzen, du kriegst Darmverstopfung, du hast Rückenschmerzen. Deine Bandscheibe tut weh, weil du Lasten trägst, die du nicht tragen solltest und der Teufel in deinen Rucksack immer noch einen Backstein reinlegt. Ja, meine Mutter, die hat mich so verletzt, da kann ich nicht vergeben. Wunder dich, dass die Nachbarin genauso sich verhält wie deine Mutti. Weil du hast eine Leuchtreklame auf der Stirn, da steht drauf, Missbrauch, Missbrauch, Missbrauch. Und die Nachbarin liest es, oh, Missbrauch finde ich gut, mache ich gleich mit. Und da sagt die dieselben Worte plötzlich. Ich habe mit Leuten schon gesprochen, sagt, meine Nachbarin hat mir wortwörtlich das Gleiche gesagt, womit meine Mutter mich immer verletzt hat. Thomas, warum erlebe ich das immer? Oh, weil du ein ganz armer Mensch bist. Und der Teufel so böse, weißt du? Ist ganz schlimm. Und der Herr Jesus macht gerade auf Hawaii Urlaub, der hört dich nicht. Ganz, ganz schlimme Situation für dich. Nee, mach ich nicht. Ich sage, vielleicht sollst du mal nachdenken, wo die Baustelle ist. Die Baustelle nimmst du ja mit, nicht die Nachbarin, nicht deine Mutter. Weil dir passiert's ja dauernd wieder. Schon mal drüber nachgedacht. Wenn solche Situationen in deinem Leben immer wieder kommen, hast du eine Baustelle, nicht derjenige, der gerade zum Täter wird, der aber auch Opfer ist. Oh, Halleluja. Ich wollte heute so lieb predigen. Ich habe gesagt, Herr, lass mich heute lieb predigen, dass die Leute mal wieder mich anlächeln. Ihr guckt schon wieder alles so gekniffen und verbittert. Und ja, ich weiß, aber vielleicht macht's dich frei. Vielleicht kommst du nächste Woche und sagst, danke, Thomas, für die Predigt. Wie Lydia heute, ich habe was begriffen. Ja, es ist was durchgebrochen, ich bin frei geworden. Halleluja. Wow, komm, die paar Verse machen wir noch geschwind bis 17, oder? Das schaffen wir. Nächster Vers, weil ich muss einfach rund machen. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Siehst du das? Wow, hey, gewonnen heute Morgen. Bist du Sohn und Tochter? Bist du Sohn und Tochter? Hast du gewonnen? Und du kannst, du darfst nicht nur, du kannst dich immer und in jeder Situation vom Geist Gottes leiten lassen. Leute, du wirst Wunder erleben. Ich weiß von einer Gemeinde, wahre Geschichte, ich weiß nicht mehr, ob es in Australien oder in Amerika war, die wollten einen Bauplatz haben in der Stadt und dort die Gemeinde bauen. Und der Bürgermeister sagte, auf gar keinen Fall kommt mir da so eine Sekte hin. Und dann haben die gebetet und dann haben die sich mit dem Verkäufer eigentlich sich schon geeinigt, aber der hat gesagt, wenn die Stadt es nicht genehmigt, können wir da nicht hin. Dann sind sie zum Bürgermeister und hat er gesagt, ja, ihr könnt da im Industriegebiet bauen. Und da könnt ihr euch raussuchen, was ihr wollt. Da haben die gesagt, nein, wir wollen mitten in die Stadt. Da ist ein Gebäude abgerissen worden. Da haben gesagt, wir wollen genau neben das Einkaufszentrum, wo die Leute sind. Wir wollen nicht ins Industriegebiet, wir wollen sein, wo die Leute sind. Sagt der Bürgermeister, nein, da läuft gar nichts. Auf gar keinen Fall. Dann haben sie gebetet und haben sie die Geschichte gelesen, wo David vor Saul floh und dort bei den Bibelschule war. Und er geriet in Verzückung, David. Kennt ihr die Geschichte? Und dann kommt Saul, will ihn umbringen und er kommt in diese Gegenwart des Heiligen Geistes und fängt an, Gott zu loben und zu preisen. Der, wo ihn gerade umbringen wollte, sagt, du wirst der nächste König von Israel und du bist gesegnet, der Herr ist mit dir, du bist gesalbt. Er geht raus ein paar Meter aus der Gegenwart und sagt, boah, der Drecksack, wo ist mein Schwert, ich bringe ihn um. Er geht mit dem Schwert zurück in die Gegenwart Gottes, lest es mal und fängt wieder an, Halleluja, gepriesen sei der Herr, der neue König ist David. Dann haben die gesagt, nimm diese Salbung mit zum Bürgermeister. Dann haben sie ewig rumgemacht, um einen Termin zu kriegen. Und dann haben sie endlich einen Termin gekriegt und dann durften sie rein zum Bürgermeister, saß er hinter seinem Schreibtisch und so. Arme verschränkt, ablehnend. Und dann sind sie rein und haben nur kurz gebetet, Heiliger Geist, setzt diese Salbung frei. Auf einmal fängt der Bürgermeister an, Halleluja, gepriesen sei der Herr, ihr bekommt den Bauplatz und ja, und der Herr ist mit euch und ihr kriegt den ganz günstig und ihr werdet da, 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 da. Und die haben sich gefreut und die waren schlau. Die hatten den Kaufvertrag dabei, haben sie gesagt, hier unterschreiben. Jawohl, in Jesu Namen unterschreibe ich hier. Hat unterschrieben, sie raus aus dem Büro, laufen den Flur entlang, geht die Türe vom Bürgermeister auf. Halt, halt, ihr habt mich manipuliert, ihr kriegt das nicht. Er rennt zu denen hin, bei ihnen ist die Salbung. Halleluja, gepriesen sei der Herr. Leute, da erlebst du Dinge mit Gott. Das ist Gottes Abenteuer, das kannst du gar nicht nachvollziehen. Ich habe das gelesen, habe gedacht, wow, ich finde das mega. Das will ich auch erleben. Amen. Ist Gott mit uns, ja oder nein? Und die haben diesen Bauplatz gekriegt. Die haben gesagt, unterschrieben ist unterschrieben. Der Vertrag bleibt da. Ja. Ey, Gott ist gut. Und wenn ich es noch richtig weiß, hat er sich sogar, glaube ich, nach 2 Jahren bekehrt. Der Bürgermeister hat gesagt, ich weiß nicht, was da los war. Ich habe nichts getrunken. Die haben mir nichts gegeben. Und dann ist er da irgendwann hin und gesagt, was war das? Die haben gesagt, der Heilige Geist und Jesus. Ja, cool, oder? Leute, wenn die Autoritäten hier die Kraft Gottes erleben, glaubst du, dass da was passiert? Auch wenn sie es vielleicht gar nicht wollen, aber Gott ist gut. Gott ist mit uns. Halleluja. Nächster Vers. Oh, ich liebe es. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Halleluja. Du auch? Bist du kein Sklave mehr der Angst? Singen wir das Sonntag für Sonntag oft. Bin kein Sklave mehr der Angst. Wenn du unter Angst und Furcht bist, wirst du fremdgesteuert. Der Teufel hat seine Fernbedienung in der Hand und du machst, was er will, aber nicht mehr, was du willst. Furchtbares Leben, in Angst zu leben. Ich kenne es, ich habe Jahre in Angst verbracht. Alles, was ich euch predige, habe ich selber erlebt, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Gott ist gut und er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Hat, nicht wird, hat. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba Vater. Abba Vater. Und nicht irgendwie, als ich durchgebrochen bin und Abba Vater beten konnte, als ich die Liebe Gottes verstanden habe und wirklich von ganzem Herzen beten konnte, Abba lieber Vater, war das mein Durchbruch. Ab da hat der Religion keine Chance mehr. Vorher immer so komisch gebetet, heiliger Vater und so, und man muss irgendwie, und dann am Anfang, wenn du mit Christen neu zusammen bist, ich auch so, dann sagen wir beten jetzt. Dann werden sie alle komisch. Schon mal erlebt? Dann werden die Händchen verschränkt für den Heiland. Dann wird der Blick ganz ernst, die Augen gehen auf. Dann geht der Kopf runter. Und dann, oh, heiliger Vater. Und du denkst, was ist denn jetzt passiert? Kriegen die gleich eine Drachprügel oder was? Leute, das ist Religion. Das ist so eine Scheindemütigkeit. Das hat irgendjemand euch antrainiert. Aber das ist nicht Christus. Jesus sagt, wenn du betest, erhebe dein Haupt zum Himmel. Da oben ist Jesus, nicht da unten. Man guckst du da zum Teufel und willst dann, dass Gott was macht? Guck zum Herrn. Wir erwarten von oben. Ich hebe auf meine Augen zum Berg, wo meine Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und die Bibel sagt, wenn du frei bist, wenn dein Herz frei ist, kannst du deine Augen erheben. Hat er das gesagt? Zum Brudermörder? Wenn du aber voller Satan bist, voller Boshaftigkeit, kannst du deinen Blick nicht erheben, du senkst ihn. Schon mal erlebt das, wenn jemand unehrlich mit dir ist oder böse, dass er dir nicht in die Augen gucken kann, dass sie im Gespräch immer irgendwie weggucken und wenn jemand frei ist, kann er dir in die Augen schauen. Wenn jemand nicht frei ist, guckt er dir nicht in die Augen. Weiter, noch zwei Verse und dann hören wir auf. Ja, der Geist Gottes, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, aber das gefällt mir nicht. Luther schreibt, der Geist Gottes bezeugt es in unserem Geist. Und das ist der Schlüssel. Natürlich, vom Geist, das Innerste ist in uns drin, ist der Geist. Aber man muss aufpassen, sonst rutscht man vielleicht in die Seele oder ins Herzlein. Der Geist Gottes gibt nicht deiner Seele Zeugnis und nicht deinem Herzlein, sondern deinem Geist. Was ist von Neuem geboren? Der Geist. Der ist absolut rein und heilig. Einen anderen Geist, wie du jetzt hast, wirst du nicht bekommen. Dein Herz wird verändert, deine Seele wird verändert, dein Leib wird verändert. Dein Geist nicht, der bleibt, wie er jetzt ist. Deswegen kann der Geist Gottes nur deinem Geist Zeugnis geben. Er spricht in dein Geist. Und dein Herz sagt ja und deine Seele auch. Oder auch nicht. Aber das ist ja der Prozess. Also der Geist Gottes bezeugt es deinem Geist, alles. Du empfängst im Geist, ob du richtig bist, ob du falsch bist und so weiter und so fort. Ist das gut? Und wenn du im Geist bist, kannst du dich darauf verlassen, dass du nicht falsch hörst. Weil es geht nicht. Der Geist ist versiegelt. Dein Geist ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Da kann der Teufel nicht reinpfuschen. Wenn du im Geist bist, kannst du niemand böse sein. Probier's aus. Wenn du in der Seele bist, schon. Oh, die Seele. Eine furchtbare Herrin, eine wunderbare Dienerin. Aber ob sie jetzt herrschen will oder dienen, das entscheidest du. Ob du es zulässt. Kauf dir eine Leine für die Seele und dann wird's gut. Dann geht die Seele nicht mehr mit dir, Gassi, sondern du mit ihr. Oh, Halleluja. Und Number 17, der letzte. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Wie oft predige ich euch das? Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Wir sind Erben. Uns gehört ein Erbe, Leute. Wir sind Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Tun wir das? Ja. Ja. Tun wir. Aber dieses Leiden wird eine Belohnung haben. Leiden in der Welt oder um der Sünde oder um des Stolzes willen wird nie eine Belohnung haben. Wie soll das auch? Wie soll Gott dich belohnen, wenn du leidest, weil du stolz bist? Ich habe mal 2 Jahre gelitten. 2 Jahre bin ich durch die Hölle. Und nach 2 Jahren war Funkstille mit Gott. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe Dutzende Leute für mich beten lassen. Ich bin überall hin, habe gedacht, überall brauche ich Hilfe. Ich erzähle euch ja so viel. Warum? Weil ich es erlebt habe. Und nach 2 Jahren habe ich gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Entweder bringe ich mich jetzt um, ich mag nicht mehr leben, ich bin am Ende meiner Kraft, oder du sprichst jetzt. Sag ich, Herr, ich habe so für dich gelitten. Und habe ich nur gehört, wie Jesus sagt, du hast nicht einen Tag der 2 Jahre für mich gelitten, sondern nur für deinen Stolz. Oh, da freust du dich aber. Danke, Herr, für die Offenbarung. Das tut mir jetzt aber ganz halt gut. Nee, das ist erstmal eine Klatsche, die kannst du kaum verkraften. Aber Gott sei Dank bin ich nicht abgefallen, sondern habe gesagt, Herr, wann, wo und wie? Und dann fing der Herr zu erklären an und dann habe ich es verstanden. Boah, bin ich abgedriftet. Weißt du, wenn du Zug fährst, laufen manche Gleise kilometerlang nebeneinander. Aber du bist auf der falschen Spur. Und wenn wenn der Lokführer falsch abgebogen ist, merkt er nicht gleich, dass der das geht noch in die richtige Himmelsrichtung. Ah, ich bin noch richtig. Aber irgendwann macht es so. Und die Spur geht in eine andere Richtung. Und dann wird's spooky. Weil dann hast du ganz viel Zeit verloren. Es gibt nur einen Weg. Du kannst nicht sagen, oh, jetzt stelle ich mal den Zug auf die anderen Gleise. Nein, du musst den ganzen Weg zurückfahren. Bis zu dem Gleis, wo du falsch abgebogen bist. Und dann musst du wieder vorwärts. Und wenn du zurückgehst, ist, wo der Heilige Geist dir zeigt, Thomas, da war die Situation, wo du dich falsch entschieden hast, wo du Bitterkeit zugelassen hast, wo du Zorn, Hass, Streit, egal, nenn's wie's willst, oder falsche Entscheidung getroffen. Du musst an dem Punkt zurück Buße tun und sagen, Herr, es tut mir leid. Und dann führt er dich sofort auf die richtige Spur wieder. Und du sagst, oh Gott sei Dank, Halleluja, jetzt funktioniert mein Leben wieder. Weil da funktioniert nichts mehr in deinem Leben. Nichts mehr funktioniert. Alles, die kleinsten Kleinigkeiten kosten dich immens viel Kraft und du verstehst die Welt nicht mehr. Aber Gott ist immer noch derselbe. Dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und es ist viel besser, für die Entscheidungen, die du richtig getroffen hast, zu leiden. Das ist ein anderes Leiden, wie wenn du leidest für deine Fehlentscheidungen. Da gibt's keine Frucht, da gibt's Frucht. Und wenn du für Gott leidest, dann ist es gut. Und da sage ich ja dazu. Hast du schon mal ja gesagt, dass du leidest für Jesus? Leute, das ist eine der härtesten Entscheidungen. Wo du sagst, Herr, ich sage ja zum Leid. Und dann kommst du in eine ganz andere Dimension. In ein neues Level des Glaubenslebens, wo du merkst, wow, krass. Dann werden auch die Angriffe ganz anders. Das ist nicht mehr, wo der Teufel mit Maschinengewehr in deine Stellung, Richtung deine Stellung schießt, stundenlang, sondern er hat ein Scharfschützengewehr. Und er wartet ganz gezielt, bis du deine Birne hochhebst. Und dann will er einen Schuss abgeben. Und manchmal trifft er dich. Bumm. Aber das Ding geht nicht mehr rein. Es tut nur weh. Du hast gemerkt, oh, das tut weh. Ich war einmal in Amerika beim Gotcha-Spielen. Kennt ihr Gotcha? Oder Paintball? Mit den Farbkugeln? Einmal, nie wieder. Ich hatte einen Stahlhelm auf, eine Gesichtsmaske, eine Schutzbrille und da haben wir da rumgeballert. Macht schon Spaß. Und ich guck sofort, denk, wo sind denn die? Auf einmal macht's genau zwischen Helm und meiner Schutzbrille auf die Stirne. Bam! Baff! Von so 10 Meter Entfernung. Das war viel zu nah. Und es war morgens, da war noch so 7-8 Grad, da darf man eigentlich gar nicht spielen, das wusste ich aber hinterher, weil die Kugeln sind dann halb gefroren. Bam! Das Ding ist angestiegen wie der Vesuv. Dann gab es oben so Cracks, so Risse, die wurden ganz blau und ich dachte, das gibt eine Platzwunde. Und mein Schädel tat weh. Ich bin mit dem Auto gefahren. Ich sage, Leute, ich kann nicht mehr fahren, ich habe einen Dachschaden. Ey. Ich sage, ich spiele keine Minute mehr weiter, weg mit dem Dreckszeug. Und hatte ich da ein Horn ein paar Tage und jeder in der Arbeit, was hast denn da? Sag ich, ja, mir wächst jetzt ein Horn. I'm the last unicorn. Ich bin das letzte Einhorn. Nee, das, oh. Leute, die Schmerzen, Wahnsinn. Dann habe ich gedacht, hey, so ein kleiner, wie kann, ne? Boom, Volltreffer. Und so ist der Teufel oft. Er sucht genau diesen Schlitz bei uns, wo er noch, puh, und du denkst, Herr, ich habe so viel für dich gemacht. Ich habe gekämpft, gebetet und puff, oh. Ja, ich merk's an den Reaktionen. Willkommen im Club. Aber das heilt alles, davon stirbt man nicht. Seht ihr noch was? Ist nichts mehr übrig, schon lange weg. Gott sei Dank. Amen. Alles, was der Teufel macht, auch wenn es mal kurzzeitig richtig wehtut, er kann dich nicht töten. Halleluja. Danke, Papa, für das Wort. Danke, dass wir an deiner Herrlichkeit teilhaben dürfen. Und wir sagen auch ja zu allem, was wir heute gehört haben. Wir danken dir für das Wort, ein neuer Meilenstein in unserem Glaubensleben. Danke, dass ich heute in einem Jahr tiefer und weiter im Glauben bin, tiefer näher an deinem Herz bin, tiefer in der Liebe und näher an deinem Herz bin als jemals zuvor und als wie ich heute bin. Danke, Herr, dass wir jedes Jahr weiter wachsen, größere Äste bekommen und diese Äste immer stärker werden und mehr Frucht tragen. Danke, Herr, dass wir Leute sind, die zum Fruchttragen berufen sind. Danke, Herr, dass es eine Gemeinde ist, auch für die, die im Internet sich dazugehören, gehörig fühlen, dass es fette Schafe sind im Geist, die frisches, grünes, saftiges, nährbares Gras haben und frisches Wasser. Danke, Herr, dass wir im Geist richtig dick und fett sind, weil du uns gut nährst. Wir haben keinen Mangel, wir sind keine Klapperschafe und bei uns sieht man keine Rippen, weil wir mager sind. Nein, wir sind fett, wir sind gut versorgt von dir, weil du der gute Hirte bist. Und danke, Jesus, für dieses Wort und danke, dass du die Woche über weiterarbeitest an uns und dass es Frucht bringt. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Yes, Lord. Thank you, Jesus.